Alle Jahre wieder kommt am Buß- und Bettag der Schmied von Tübingen nach Weissach. Ein herzliches Grüß Gott zu einem Wiedersehen oder auch zu einer Erstbegegnung, wie immer es bei Ihnen persönlich ist. Wunder werden wir sehen. Wir haben heute Abend einen Wundertext gemeinsam zu betrachten. Ein Text, der uns in das größte Wunder überhaupt hinein und an das größte Wunder überhaupt heranführt. Die Verklärung Jesu nach Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Liebe Freunde, liebe Geschwister in Jesus Christus, wenn man heute ein Produkt verkaufen will, dann ist es gut, man hat eine berühmte Persönlichkeit, die für dieses Produkt wirbt. Gottschalk macht Kinder mit Haribo froh. Inzwischen auch die Mütter, wenn ich die neueste Werbung recht interpretiere. Sport und Sieg dank Enzinger und Kevin Kurani. Berühmte Persönlichkeiten werben für Produkte, um die Verkaufszahl zu erhöhen. Wer wirbt für Jesus? Wer empfiehlt uns Jesus? Der heutige Text ist ein Empfehlungstext für Jesus und damit ein Empfehlungstext für den Glauben. Zunächst hören wir auf die doppelte Empfehlung, zum einen durch Gott selber und zum anderen durch 2 Zeugen des Alten Testaments, Mose und Elia. Und dann fragen wir uns in einem letzten Punkt: Ja, was hat denn Jesus zu bieten? Warum wird er denn empfohlen? Warum dritten der Stärkste, der Wichtigste, die Persönlichkeit für ihn ein? Aber das erst am Schluss. Zunächst das Erste: Jesus von Gott bezeugt. Jesus von Gott empfohlen. Das Neue Testament schildert mit den Berichten von Jesus das größte Wunder überhaupt. Wir gehen jetzt in die Zeit hinein, in der wir dieses Wunder wieder in ganz besonderer Weise feiern. Es ist ja nicht nur gebunden an diese Zeit, Gott sei Dank nicht. Es ist ja die Botschaft für jeden Tag unseres Lebens und für jeden Tag des Jahres. Aber die Weihnachtszeit stellt uns das besonders deutlich vor Augen. Das Wunder lautet, Gottes Sohn wird Mensch. Gott selber kommt in Jesus auf diese Welt, in unsere Mitte. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Willst du Gott suchen, brauchst du nicht mehr in den Himmel fahren, was ja eh nicht geht. Wenn du Gott suchen willst, musst du ihn in Jesus suchen. Da ist er uns ganz nahe gekommen. In seinem Äußeren nicht zu unterscheiden von jedem anderen. Wenn er hier unter uns sitzen würde, würde er nicht auffallen. So wirklich Mensch. Aber wie soll man das glauben? Wie soll man das glauben können? Das ist ja das, woran so viele Menschen Anstoß genommen haben, damals und heute. Wir Menschen erwarten von Gott keinen Menschen. Wir erwarten einen Gott, aber einen echten Gott. Einen, der hinlangt, möglichst überall, nur nicht bei uns. Einen, der Ordnung schafft, damals einen, der die Römer rauswirft aus dem Land. Das ist unsere Vorstellung. Gott, groß und mächtig. Ich denke, wir suchen bis heute, oder der Mensch, der normale, natürliche Mensch, sucht bis heute Gott oben. Gott ist im Himmel. Aber Gott ist in Jesus unter uns. Mensch geworden. In seinem Äußeren nicht zu unterscheiden von dir und von mir. Das hat Zweifel hervorgerufen, damals und heute. Johannes der Täufer hat Jesus direkt fragen lassen, bist du's? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Vorläufer hatte Zweifel an seinem Nachfolger, an dem, den er angekündigt hat. Bist du's? Weil das so schwer ist, zu fassen, dass in Jesus Gott ganz gegenwärtig ist, dass in Jesus Gott ganz zu uns gekommen ist. Deshalb setzt Gott im Leben dieses Jesus ein paar Punkte, an denen das ganz deutlich unterstrichen wird, nämlich seine göttliche Herrschaft, seine göttliche Herrlichkeit, seine göttliche Herkunft. Es ist wie bei einer Wanderung, wo man abhängig ist von den Markierungen auf dem Weg. Die gibt es nicht bei jedem Schritt, sondern hier und da an den entscheidenden Punkten. Und diese Markierungen geben die Gewissheit, jawohl, ich bin auf dem richtigen Weg. Und so ist es im Leben Jesu. In dieser Niedrigkeit seines Menschseins, indem er nicht unterscheidbar war von uns im Äußeren, gibt es so einige Punkte, deutliche Markierungen, an denen Jesus unterstrichen hat, hier ist mein Sohn in eurer Mitte. So öffnet sich der Himmel über dem Hirtenfeld bei der Geburt Jesu. Und da ertönt der Engelchor. Vermutlich war der damals nicht krippegeschwächt. Aber ich habe mir vorher gefragt, wie dieser Chor wohl singt, wenn da alle dabei sind. Es war ja auch so gewaltig, nicht? Aber der Engelchor, ungeschwächt auf dem Hirtenfeld, der hat gesungen, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr in der Stadt Davids. Die Geburt des Herrn wird angekündigt. Oder dann erinnern wir uns an die Taufe Jesu. Auch da öffnete sich der Himmel über diesem Täufling und die Stimme erscholl, dass hier Gottes geliebter Sohn getauft wird. Dies ist mein lieber Sohn, ähnlich wie in unserem Text. Und das wird noch einmal kräftig unterstrichen bei der Auferstehung Jesu. Diesen Jesus konnte der Tod nicht halten. Und Jesus ist auch nicht ein zweites Mal gestorben wie Lazarus. Nein, hier zeigt sich seine Gottheit. Dieser Jesus wurde erweckt zu neuem Leben. Die Herrlichkeit Gottes erweist sich an ihm. Und dies wird in der Himmelfahrt noch einmal unterstrichen, als ihn die Wolke aufnimmt und er zurückkehrt in Gottes Herrlichkeit und in Gottes Reich. Und in diese Textreihe, wie eine Perlenkette, können wir jetzt diesen Text einfügen, einreihen, den Text von der Verklärung Jesu. Was geschieht hier? Wir müssen feststellen, es geht wirklich um ein Geschehen. Und es sind drei Jünger dabei, die dieses Geschehen bezeugen. Und dieses Geschehen hatte für diese drei Jünger und dann für die ganze Jüngerschaft und darüber hinaus für die Gemeinde Jesu eine ganz große Bedeutung. Es geht nicht um Einbildung, um Träume, um ein Fantasieerleben, sondern die Jünger hörten und sahen. Und dieses Erlebnis, das wirkt nach. Und es ist interessant, dass an entscheidenden Stellen im Neuen Testament auf dieses Ereignis Bezug genommen wird. Wenn Johannes in Johannes 1 schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, dann ist diese Verklärung damit gemeint. Wenn Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit gesehen, dann nimmt er Bezug auf das Geschehen der Verklärung. Und ich unterstreiche noch einmal, Petrus schreibt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Hier ist etwas geschehen. Da war eine Wirklichkeit, die wir sehen und bezeugen. Und interessanterweise nimmt Johannes wohl noch einmal auf dieses Geschehen Bezug in seinem Brief, im fünften Kapitel, im Vers 9. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Gott selber hat hier seinen Sohn bezeugt. Merken wir, dieses eine Erlebnis, dieses eine Ereignis, was es für eine Bedeutung hatte für die Beteiligten und durch die Beteiligten für die ganze Christenheit. Und wir dürfen wohl annehmen, dass Jesus deshalb drei Jünger mitgenommen hat, dass sie es bezeugen können. Und sie haben es getan. Das ist etwas, worauf wir in der Bibel immer wieder stoßen. Einmalige Ereignisse, bezeugt von denen, die es erlebt haben, aber grundlegend geworden für den Glauben und für das Bekenntnis Israels und dann auch der Kirche. Nun, was geschieht hier? Zunächst geschieht eine sichtbare Veränderung. Er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Veränderung geschah nur an Jesus, nicht an den Jüngern. Es macht deutlich, hier geht es tatsächlich um Jesus in allererster Linie. Wer ist dieser Jesus? Und was wird deutlich mit diesem Geschehen? Er wird verwandelt. So wie Jesus bei seiner Menschwerdung verwandelt wurde, er gab seine göttliche Herrlichkeit auf, verwandelt in einen Menschen, so wird er hier verwandelt in die Herrlichkeit Gottes, in sein ureigenstes Wesen. Um das zu unterstreichen vor diesen Zeugen, wer Jesus tatsächlich ist. Für kurze Zeit leuchtet seine göttliche Herrlichkeit und Wirklichkeit auf. Und die drei Beteiligten werden davon Zeugen. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Und seine Kleider werden weiß wie das Licht. Ich habe gerade bewusst dieses wie betont. Es wäre völlig undenkbar, dass hier steht, sein Angesicht wurde zur Sonne. Denn das war immer heikel mit dem Gestirnkult. Nein, die Anwesenden können das nur in Bildern, in Vergleichen beschreiben, nicht? Und diese Bilder nehmen das Höchste, was wir nehmen können von unserer Erfahrung. Und deshalb sein Angesicht strahlte, was ist das Allerhellste? Man kann nicht hineinschauen, wenn sie richtig strahlt. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Weiße Kleider trägt nach dem Propheten Daniel Gott selber. Die sichtbare Veränderung von Jesus ist der erste deutliche Hinweis, mit wem wir es hier zu tun haben. Mit Jesus, dem Sohn Gottes, dem wahren Gott. Und daneben tritt jetzt das Wort. Gott bezeugt Jesus als seinen Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Sehen und hören. Alle Sinne sind beteiligt. Beides gehört zusammen. Das Sichtbare wird gedeutet durch das Wort. Und das ist wieder typisch biblisch. Die Bibel verbindet Geschichte und Deutung. Nicht Geschichte ist sichtbar, ist erlebbar. Aber das, was wir sehen und erleben, ist nie eindeutig. Und so kommt Sehen und Hören zusammen. Das Gesehene, das Erlebte wird gedeutet durch das Wort. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Was sagt Gott über Jesus? Es ist sein geliebter Sohn, der Sohn Gottes, der wahre Gott. Der wird uns hier vorgestellt. Und zwar nicht nur im Wort, sondern auch durch seine Verklärung. Liebe Geschwister, das ist die Grundfrage. Die Grundfrage, die die Bibel, die das Neue Testament aufwirft. Das ist die Grundfrage, die wir zu beantworten haben. Wer ist Jesus Christus? Und die Antwort kann meines Erachtens vom Neuen Testament und von diesem Zeugnis her nur lauten, er ist der Sohn Gottes. Er ist der wahre Gott. Und dieser wurde Mensch. Dieser wurde ganz Mensch. Dieser gab seine Herrlichkeit auf, die er beim Vater hatte. Ich glaube, dass wir dieses Zeugnis nicht aufgeben dürfen, auch wenn wir es mit unseren Sinnen nicht erfassen können, weil es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Was das für Konsequenzen hat im Einzelnen, das kann ich heute Abend gar nicht alles ausführen. Dann weiter, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott hat an seinem Sohn Wohlgefallen. Das heißt, was Jesus sagt und tut, geschieht nach Gottes Willen. Und hier nimmt Gott selber Bezug auf das Wort aus dem Alten Testament, auf ein Wort des Propheten Jesaja, Kapitel 42, Vers 1, dort ein bisschen anders formuliert. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Im Gegensatz zu den vielen Knechten, die immer auch gescheitert sind und versagt haben, zum Beispiel ein Mose, der murrte und deshalb nicht ins Land durfte, zum Beispiel ein Elia, der das Vertrauen verlor und geflohen ist, die beiden, die in der Verklärung auftauchen. Ein Elia, den Gott fragte, was tust du hier? Du bist am falschen Platz. Im Gegensatz zu allen Mitarbeitern Gottes aller Zeit, die auch gefehlt haben, stellt hier Gott den Knecht, den Mitarbeiter, seinen Sohn vor, an dessen Werk er hundertprozentig Wohlgefallen hat. Was Jesus sagt und tut, das ist nach Gottes Willen. Das ist in Gottes Augen recht getan. Die Jünger können, weil sie Zeugen waren, weil sie dabei waren, dies später weitersagen, dies an uns weitergeben. Dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und in ihm, in seinem Leben und Tun, begegnen wir tatsächlich Gott persönlich. Und dann fügt Gott noch etwas hinzu. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann hat er uns das Entscheidende zu sagen. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist sein Wort Wahrheit. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann kommt es auf sein Wort an. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann erfahren wir von ihm die Wirklichkeit über Gott. Liebe Freunde, wir sind noch im Jahr der Bibel. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir ein solches Jahr immer wieder haben, auch wenn uns die Bibel alle Jahre wichtig ist. Die Worte Jesu haben wir in der Bibel. Und von diesen Worten Jesu können wir leben. Durch diese Worte Jesu erfahren wir, wer und wie Gott ist. Durch diese Worte wissen wir, wie wir gerettet werden können und wie wir leben sollen. Petrus, der hier dabei war, hat an anderer Stelle gesagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Das war das erste, das Zeugnis Gottes von seinem Sohn. Das zweite, Jesus wird von der Schrift bestätigt. Das Kommen Jesu in diese Welt ist und war nicht ohne Vorankündigung. Er kam nicht aus heiterem Himmel. Das Alte Testament hat ihn verheißen. Und in diesem Text stecken ungeheuer viel Bezüge zum Alten Testament. Ich möchte ein paar Bezüge nennen, zu Mose und Elia und auch Bezüge in einzelnen Aussagen. Jesus ging wie damals Mose und wie Elia auf einen Berg. Und gerade die beiden Propheten des alten Bundes, die auf dem Sinai waren, sie begegnen hier Jesus. Eine besondere Gottesbegegnung geschieht häufig herausgelöst aus dem Alltag, aus dem Normalen. So haben es auch Mose erlebt und Elia. Heraus aus dem Volk, heraus aus dem Tal, um dann Gott zu erleben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gern auf die Berge geht. In der Regel bleibt man dort nie allzu lange. Der Aufstieg und der Oben ist man zum Gucken und wenn's oben schön ist, zum Vespern. Und dann geht man wieder runter. Sind nur kurze Momente. Die Verklärung Jesu hier war ein kurzer Moment. Und dann ging's zurück. Liebe Freunde, wir brauchen immer wieder solche Bergerlebnisse, die wir gar nicht einfach machen können selber. Aber solche Bergerlebnisse einer besonderen Stärkung für den Glauben, einer Vergewisserung. Vielleicht wird Ihnen diese Woche zu so einem Bergerlebnis, dass Sie Ihres Glaubens gewiss wieder weitergehen können. Ich könnte jetzt einige Bergerlebnisse der letzten Zeit erzählen. Die letzten 2 Wochen waren für mich sehr erlebnisreich und sehr glaubensstärkend durch Erlebnisse mit Geschwistern, durch Erlebnisse in der Gemeinde Jesu. Das hat mir ungeheuer viel Kraft gegeben und mich im Glauben vergewissert. Solche Erlebnisse brauchen wir. Und dort bedeckte sie dann die Wolke. Den Berg bedeckte die Wolke. Und Gott sprach aus der Wolke. Auch hier haben wir wieder ein gesamtbiblisches Bild, das immer wieder vorkommt. Der Sinai war mit der Wolke bedeckt, die Stiftshütte. Am Versöhnungstag bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Bei der Tempelweihe wurde der Tempel von der Wolke bedeckt. Bei der Himmelfahrt Jesu wurde er von der Wolke aufgenommen. Und bei der Wiederkunft wird er kommen in den Wolken des Himmels. Die Wolke ist hier eine Verhüllung von Gottes, ja, von Gott selber, weil man ihn nicht sehen kann. Und so wird angedeutet, Gott selber ist gegenwärtig. Und dann sind da die 2 Männer, Mose und Elia. Sie erscheinen Jesus und mit ihnen begegnet Jesus das ganze Alte Testament. Mose und Elia repräsentieren das Alte Testament. Mose steht für das Gesetz und Elia ist der Vertreter der Propheten. Und das Alte Testament ist umschrieben als Gesetz und Propheten. Und mit diesen beiden verbinden sich noch eine Besonderheit. Um beider Tod ist es ganz unnormal. Von Mose lesen wir in 5. Mose 34, er wurde bestattet von Gott, aber sein Grab wurde nicht gefunden. Merkwürdig. Es heißt sogar, er starb am Mund des Herrn, der engsten Gemeinschaft. Und Elia wurde entrückt. Damit sind sie noch einmal in besonderer Weise Zeugen Gottes, der das Leben gab, der das Leben ist und der das Leben will. letztlich Zeugen der Auferstehung, wenn wir es neutestamentlich sagen würden. Das Alte Testament begegnet Jesus in diesen beiden Vertretern. Genug der Aufzählung. Warum dieser Bezug zum Alten Testament? Warum dieser Bezug zum Alten Testament? Übrigens, das habe ich noch vergessen, auch die Wendung, den sollt ihr hören, ist aus dem Alten Testament, 5. Mose 18, Vers 15. Warum dieser häufige Bezug? Es wird daran deutlich, der Gott, der hier redet, der Gott, der hier in der Wolke die Erde berührt, dieser Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Bund. Derselbe Herr, der handelt. Und Jesus ist die Erfüllung dessen, was im Alten Bund verheißen ist. Das ist der Grund dieser massiven biblischen Bezüge. Es ist ja schade, dass die Bibelarbeit Jesu, die er den Emmausjüngern gehalten hat, über das Alte Testament uns nicht überliefert ist. Er legte ihnen das Gesetz und die Propheten aus. Das Alte Testament, die heilige Schrift des Judentums zur Zeit Jesu. Vielleicht ist sie uns nicht überliefert, dass wir selber suchen und forschen. Aber hier haben wir eine kleine verdichtete Stelle mit so vielen Bezügen in unserem Abschnitt. Jesus ist das Ziel, auf das der alte Bund, das alte Testament zuläuft. Jesus ist die Erfüllung. Darf ich es an einem Beispiel sagen? Es ist wie bei einem Adventskalender. Die 23 Türchen in der Regel kleiner und mit weniger gefüllt führen hin auf das 24. Türchen, in der Regel größer und mit am meisten gefüllt. So ist das Alte Testament, das sind die 23 Türchen, die hinführen auf das Ziel, auf Jesus Christus. Wir haben also ein doppeltes Zeugnis für Jesus. Das Zeugnis Gottes und das Zeugnis des Alten Testaments. Und deshalb stehen die Vertreter des Alten Testaments, Mose und Elia, in Person auf dem Berg der Verklärung. Nun hatten wir die Empfehlung für Jesus. Aber was ist das Besondere? Warum muss man ihn empfehlen? Warum tritt der Größte für ihn ein, für seinen Sohn? Nun, wir hatten eines schon genannt. Jesus ist der Sohn Gottes. Aber ich möchte abschließend noch ein weiteres nennen. Jesus wird für das Leiden gestärkt. Jesus wird für das Leiden gestärkt. Wie sieht denn der Weg des Gottessohnes aus? Wie geht es weiter nach der Verklärung? Petrus hatte eine gute Idee. Bleiben. Das Ereignis festhalten. Ich baue euch Hütten. Und dann bleiben wir hier, in dieser Herrlichkeit, unter der Wolke Gottes, in diesem Glanz. Kein Zurück ins Tal. Da kommen wir her aus dem Tal, da wollen wir nicht mehr zurück in die Niederungen des Lebens. Gott bewahre davor. Das wollen wir ja auch gerne. Solche Höhepunkte festhalten, Hütten bauen, bleiben, wenn es gut ist, wenn es gut geht. Aber das war nicht der Weg. Die drei Jünger fielen nieder, fielen zu Boden, waren erschüttert, erschrocken, fürchteten sich ob dieser Herrlichkeit. Und als sie wieder aufblickten, sahen sie Jesus, so wie sie ihn vorher gekannt hatten. Die Verwandlung war weg, die Herrlichkeit, das Sonnenstrahlen, das weiße Kleid, Mose und Elia. Alles wie vorher. Und dann geht Jesus zurück ins Tal mit seinen Jüngern. Aber dann gibt es im Parallelbericht bei Lukas noch eine Ergänzung und die möchte ich nicht unterschlagen. Da lesen wir nämlich, dass Mose und Elia mit Jesus über seinen weiteren Weg sprachen, über sein Leiden. Jesus bleibt nicht auf dem Berg. Jesus geht zurück ins Tal. Jesus geht auf den Weg ans Kreuz. Und das ist Jesus zur Gewissheit geworden. Da haben ihm die Zeugen des alten Bundes, Mose und Elia, noch einmal den Weg gewiesen. Wir wissen ja, Jesus hat's gewusst. Er hat schon vorher sein Leiden angekündigt. Der Menschensohn muss leiden. Und trotzdem war es auch eine Anfechtung für ihn. Dieser Weg war für Jesus kein Spaziergang. Der Weg von Gottes Herrlichkeit herab in diese Welt, das ging ja noch. Aber dann den Weg zum Tod am Kreuz, auf diese tiefste Stufe, das war für Jesus kein Spaziergang. Und in Gethsemane hat er darum gerungen mit Gott, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und hier bekommt er eine Klarheit auf diesem Weg, dass dieser Weg der richtige ist, dass dieser Weg von Gott gewollt ist. Liebe Schwestern und Brüder, warum ist das so wichtig? Der Weg ans Kreuz. Sehen Sie, wenn wir schon beim Alten Testament sind, dann möchte ich Ihnen sagen, was meines Erachtens die letzte schreiende offene Frage des Alten Testaments ist. Nämlich die Frage, wie kommt es zur Vergebung der Sünde und zur Versöhnung mit Gott? Die Wege, die das Alte Testament beschritten hat, nicht die Verheißung. Die Wege, die das Alte Testament beschritten hat, waren keine letzte Lösung. Sie waren nur vorläufig. Für mich ist es interessant, dass Gott selber einen Opferkult bietet zur Sühne. Aber schon im Alten Testament wird klar, ein Tier ist doch kein Ersatz für mich. Für mich ist die Micha-Stelle, Micha 6, 6 bis 8, aufschlussreich. Da fragt der Prophet Micha, wie soll ich mich Gott nahen? Gott nahen. Wie soll ich mich Gott nahen? Kann ich es mit einem Opfer tun? Ist eine rhetorische Frage, die Antwort lautet nein. Kann ich es mit 1000 wieder tun? Also ich erhöhe quantitativ. Die Antwort ist wieder nein. Micha steigert in diesem Wort noch einmal. Soll ich meinen Erstgeborenen geben an meiner Stadt? Mensch für Mensch. Das wäre doch gerecht. Auge um Auge. Aber Gott möchte kein Menschenopfer. Und es würde die halbe Menschheit kosten. Merken Sie, ein Ringen um die Frage, wie gibt es Vergebung der Sünden? Wie kann ich mit Gott wieder versöhnt werden? Wie kann ich mich Gott nahen? Ich weiß nicht, ob uns diese Frage gelegentlich noch umtreibt. Diesen Micha hat diese Frage umgetrieben. Und dann gibt es eine Antwort in der Verheißung. Nicht ein Tier, nicht irgendein Mensch, sondern Gott gibt seinen Knecht, Jesaja 53. Und dieses Wort erfüllt sich in Jesus. Das ist die letzte, schreiendste Frage des Alten Testaments. Wie gibt es Versöhnung? Wie gibt es Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott, dass meine Sünde nicht angerechnet werden, dass ich nicht verloren bin? Deshalb musste Jesus diesen Weg gehen, zurück ins Tal und dann ans Kreuz und dann in den Tod, damit diese Frage ein für allemal und endgültig beantwortet ist. Wir, ich und du, können Gott nahen. Wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Wir können zu Gott Vater sagen, weil Jesus das auf sich genommen hat, was uns trennt. Darf ich hinzufügen, was uns ewig trennen würde. Das hat Jesus auf sich genommen. Die Antwort lautet vom Alten Testament her, wer kann mich erlösen? Die Antwort lautet, wer kann eine Welt erlösen? Wer wiegt so viel, dass er eine Welt aufwiegt? Es geht ja nicht nur um mich. Es geht nach Johannes 3, Vers 16 um den Kosmos. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen Sohn gab. Wer wiegt so viel, dass er als Einzelner einen Kosmos aufwiegt? Die Antwort lautet, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sein Leben für uns gab. Er wiegt mein, unser, aller Leben auf, weil er Gott ist. Es ging heute um Jesus. Wer Jesus ist, wer für ihn zeugt und warum er so wichtig ist. Liebe Geschwister, es ging heute Abend weniger um uns und doch am Ende ganz um uns. Um uns, weil wir nur durch diesen erlöst sind, Gewissheit haben, Vergebung der Sünden. Und um uns, weil auch wir immer wieder von den Bergen hinunter müssen in die Täler unseres Lebens, in das Tal der Krankheit und in das Tal des Todes und in das Tal des Zweifels und in das Tal der ungewissen Zukunft und in das Tal Punkt, Punkt, Punkt. Aber der Jesus, der vom Berg hinabstieg ins Tal und sein Leben für mich am Kreuz gegeben hat, der ist bei uns und der geht mit uns. Wir sind im Tal nicht mehr alleine. Und deshalb wird unser Leben nicht im Tal enden, sondern lassen Sie mich in diesem Bild bleiben, auf dem Berg, auf dem Gipfel. Und von jenem letzten Gipfel gibt es keinen Abstieg mehr ins Tal. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir beten dich an, dich, den Sohn Gottes, der du dein Leben für uns gegeben hast. Herr Jesus, wir beten dich an, der du herabgekommen bist, der du deine göttliche Herrlichkeit aufgegeben hast. Wir können nicht ahnen, was das bedeutet hat. Was für ein Wechsel. Du hast diesen Wechsel vollzogen, dass sich bei uns ein Wechsel vollzieht. Dass unser Leben nicht im Tal endet, sondern in der göttlichen Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dass du dein Leben gegeben hast für eine ganze verlorene Menschheit und für eine ganze verlorene Welt. Und Herr Jesus, wir sehen die Zerrissenheit dieser Welt. Wir sehen ihre Verlorenheit, wenn wir nur die Augen aufmachen. Wir sehen auch unser verlorenes Leben, wenn wir nur ehrlich sind. Wir rufen dich an, erbarme dich. Wir bitten dich, lass uns immer wieder umkehren zu dir, in deine offenen Arme, auch heute an diesem Buß- und Bettag. Und wir bitten dich, lass noch viele Menschen in unserem Land und in allen Ländern die Botschaft hören von deiner Versöhnung, von der Liebe Gottes, die sich in dir zeigt. Herr, du kennst unser Leben, du weißt, wo wir stehen, gerade. Wir befehlen uns dir an, besonders diejenigen, die im Tal sind, wo die Zukunft unsicher ist, die unter Schuld leiden, die nicht wissen, wie es weitergeht, die mit Krankheit gekennzeichnet sind, die mit dem Tod rechnen, die Trauer zu tragen haben. Mach sie darin gewiss, dass du bei ihnen bist und dass du sie führst, auch durch das dunkle Tal. Wir befehlen uns dir an für diese Nacht und für den neuen Tag und für den Rest dieser Woche. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns, Herr, und gib, dass wir bei dir bleiben. Amen.